Georg Schirmbeck unplugged. Was der Wald nie sagen durfte, aber sagen sollte. In dieser dreiteiligen Sonderreihe vom Timber Talk sprechen wir mit einem der profiliertesten Vertreter der deutschen Forstpolitik über mehr als 20 Jahre Engagement für den Wald, über unsere gemeinsamen politischen Herausforderungen und die Frage, was braucht es, damit Forst- und Holzwirtschaft auch in Zukunft gemeinsam stark bleiben. Seid also gespannt.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Georg Schirmbeck, ehemaliger Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates und ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Bundestages. In der dritten Folge sprechen wir mit Georg Schirmbeck über die Zukunft. Welche Führung, welche Klarheit und welchen Mut braucht es jetzt? Wir fragen ihn, wer die Verantwortung im DFWR übernimmt, vor welchen Herausforderungen wir stehen und welchen Rat er der nächsten Generation in der Forst- und Holzpolitik mitgeben möchte.
Willkommen zurück zur dritten Ausgabe Timber Talk, Georg Schirmbeck unplugged. Erste Ausgabe Rückblick, zweite Ausgabe Interessenvertretung heute, jetzt der Blick nach vorne, lieber Georg. Was steht der Forst- und Holzwirtschaft bevor, an Herausforderungen vielleicht? Schaust du positiv oder negativ in die Zukunft?
Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir Forst und Holz eine sehr gute Zukunft haben werden. Was am meisten fehlt, was der größte politische Sprengsatz in unserer Gesellschaft ist, ist Wohnraum. Schnell guten Wohnraum zu schaffen, gibt es nichts Besseres wie mit Holz bauen. Also da müssen wir bloß selber die Botschaft auch unter die Leute bringen. Dann haben wir auf den Märkten, die wir brauchen, gute Aussichten. Wenn man sich das richtig durch den Kopf gehen lässt, ist das ganz einfach so, wenn der Baum wächst, bindet er CO2 und dieser CO2 darf nicht dadurch wieder freigesetzt werden, dass die Bäume bald verfaulen, sondern die Bäume müssen geerntet werden, in langlebige Holzprodukte umgearbeitet werden. Dann haben wir auch eine CO2-Senke, dann ist das gut für unser Klima und dann ist das für den ganzen ländlichen Raum gut. Dass es auch immer noch wieder andere Dinge gibt, die man auch mit Holz machen kann, beispielsweise durch technische Veränderungen, durch Holzforschung oder so, das muss so sein. Deshalb muss da massiv investiert werden, da muss da viel gemacht werden. Das ist, glaube ich, auch gerade eine deutsche Aufgabe. Ein Land, das so hoch entwickelt ist, wenn das was für die Welt tun will, muss das gerade in diesem Bereich das machen. Aber insgesamt sehe ich das sehr, sehr positiv.
Teilen wir die Einschätzung. Ich bin auch sehr positiv unterwegs bei allen Herausforderungen, die es da täglich gibt.
Und es wird auch vielleicht linear hochgehen. Es wird auch mal wieder einen Knick geben, wo es nicht so gut läuft.
Was braucht es da jetzt, wenn wir die Chancen nutzen wollen in den nächsten Jahren? Führung, Klarheit, vielleicht auch Mut. Was ist da aus deiner Sicht jetzt gefragt?
Also erstmal müssen wir die Botschaft unter die eigenen Leute bringen. Es gibt ja eine ganz einfache Sache. Wenn alle Mitglieder des Deutschen Bauernverbandes, wenn sie irgendetwas bauen, und auf jedem Hof wird irgendwo gebaut, nicht ideologisch nur Holz, aber da, wo es sachgerecht richtig ist, mit Holz bauen, vielleicht sogar mit dem Holz, das du selber im Wald stehen hast, wollten wir da keine Werbung machen. Hätten wir einen Markt, will ich sagen ohne Ende, aber einen richtig großen Markt. Das ist aber nicht genug in unseren Köpfen, in unseren Herzen drin. Manch einer, der in einer Waldbauernveranstaltung sitzt, ist ja auch Landwirt oder Schweinemester oder Rinderhalter oder sowas. Und der macht sich Gedanken darüber, was er bauen kann. Warum baut er nicht mit dem Holz, das er selber im Wald hat? Da muss massiv darauf hingewirkt werden, ehe wir den Letzten irgendwie in den Städten überzeugen, dass er statt mit Klinker oder mit Beton mit Holz bauen, das ist vielleicht ein bisschen weit weg, das ist schwierig. Aber unsere Leute, wir selber müssen mit Holz bauen. Und deshalb, mein Sohn hat ein Haus gebaut, wie das hier bei uns üblich ist, ein Fachwerkhaus. Innen drin, die tragenden Dielen sind Eichenbalken, wie das in meinem alten Bauernhaus drin ist. Also nicht mit Spannbetondecken oder so etwas. Und alle Leute sagen, das sieht da toll aus. Das heißt, mein Sohn hat gebaut, der weiß natürlich auch so ein bisschen, was Papa so gerne macht. Haben wir ein bisschen bei geholfen, das ist auch meine Aufgabe. Aber wenn wir da, wo wir entscheiden können, jeder für sich, mit so einem Beispiel vorangehen, da wird an manch anderer Stelle dann vielleicht auch so gebaut. Also bei meinem Sohn waren schon viele im Haus und haben sich das angeguckt. ja, könnte jetzt nicht nachvollziehen, wer das Haus nachbaut. Aber das hat sicherlich nicht geschadet.
Das ist sicherlich unsere Stärke, aber auch die Herausforderung, dass es eben so viele Waldbesitzer sind, oder? Jetzt haben wir gerade die WEAM-Prognosen gesehen. Du sprichst da von einem Privatwald tatsächlich. Da stehen die Vorräte, da steht aber auch das Problem der Mobilisierung. Das eine ist das Bauen, das andere ist sozusagen den Wald zu bewirtschaften.
Also ich sage das mal ganz deutlich. Wir haben ein Riesenproblem in einigen Regionen in Süddeutschland. Da haben wir 580, 600 Erntefestmeter Fichte stehen. Und dann kommt der nächste Sturm oder Eisregen oder was und dann haben wir die Brocken plötzlich am Boden liegen und da ist die ganze Welt am Jaul. Sehen den August, marschieren wieder hin. Also wer jetzt erzählt, wir hätten gar kein Holz, wir könnten gar nicht mit Holz bauen oder sowas, weil wir gar keinen Rohstoff haben. Da kann ich sagen, trotz der großen Kalamitäten, die wir jetzt in einigen Regionen gehabt haben, und das natürlich traurige Beispiele sind, hat ja auch jetzt das Gutachten gezeigt, dass wir in Niedersachsen beispielsweise trotzdem einen Zuwachs an Rohstoff Holz haben. Also jetzt nicht bange machen, dass wir plötzlich das eine oder andere an Material nicht mehr haben, hilft uns überhaupt nicht weiter. Das mag sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle demnächst nicht Nadelholz haben, sondern dass wir auf andere Hölzer Rücksicht nehmen müssen oder zurückgreifen müssen. Okay, da haben wir aber noch eine ganze Zeit auch die Möglichkeit, uns darauf einzustellen. Also ich bin der ganz festen Überzeugung, dass wir den Rohstoff Holz, den wir brauchen, für die nächsten 30, 50 Jahre auch liefern können.
Also ein Appell sozusagen für die nächsten Jahre ist vor allem auch wieder nach innen zu wirken und die Vielzahl der Waldbesitzer, der Forstleute, der Menschen, die in dem Holzbereich arbeiten, stärker zu mobilisieren.
Wenn ich heute in Bayern 120 Euro für einen Festmeter bekomme, Fichte.
Das ist rein fiktiv, die Zahl, Georg, rein fiktiv.
Weil so, ich habe mir so angenommen,
ja, genau.
Bekommen kann.
Ja.
Kann ich natürlich warten auf 130, 140, 150. Es kann aber sein, dass bei diesem ganzen Warten die Bäume auf dem Boden liegen und dann gibt es 50. Und dann kommt die ganze Welt. Präsident Schirmeck, jetzt muss der Staat irgendwo was machen. Nein, wir müssen vorausschauen. Forstwirtschaft ist etwas über einen langen Zeitraum vorausschauend. Und das müssen wir nicht von anderen erwarten, sondern selber tun.
Ist übrigens die größte Herausforderung möglicherweise auch für die Zukunft der Holzwirtschaft in Deutschland. Wir sind Industrie, wir müssen auch industriell planen und die Versorgung ist einfach nicht mehr planmäßig. Da hätten wir auch vieles, was wir selbst in der Hand hätten, sozusagen besser zu machen.
So ist es ja.
Jetzt tritt die nächste Generation DFWR an. Es gibt einen neuen Präsidenten. Ich glaube, du hast eben gesagt, es kommt auch ein neuer Geschäftsführer jetzt. Ihr wechselt oder müsst immer regelmäßig die Geschäftsführer wechseln. Gibt es noch weiteren Verjüngung sozusagen im Präsidium? Wie schaust du da drauf? Hast du Vertrauen in die nächste Riege, die da kommt?
Also wir haben in der ganzen Szene einen unwahrscheinlichen Generationswechsel. Das kann man daran sehen, wenn eine Jahrestagung ist und ich dann bei der letzten Jahresversammlung immer der Meinung war, dass ich sie alle kenne und plötzlich sehe ich so viele fremde Gesichter, dass ich mir das schon erklären lassen muss, wer ist er denn und wo kommt der denn? Das ist ein unwahrscheinlicher Generationswechsel. Das führt auch dazu, dass wir in einigen Bereichen beim Nachwuchs nicht bei dem Revierförster, sondern bei den Führungskräften, die so aufsteigen, ja, das ein oder andere Loch haben. Also, dass wir da sehen müssen, dass wir die frei werdenden Stellen besser besetzen. Da fehlt mir aber auch an mancher Stelle so eine planmäßige Personalentwicklung. Die haben wir nicht in den Ministerien. Und die haben wir auch nicht in den größeren Betrieben. Manches, was dann da ist, das ist dann auch zufällig. Also da gibt es auch Schwächen, die wir selber haben. Wenn ich heute einen Abteilungsleiter habe, der 63, 64 ist, der nächstes Jahr in Pension geht, das weiß ich ja eigentlich schon 10 Jahre. Und wenn ich keine Idee habe, wer da wohl hinkommen könnte, besser noch nicht 2 Ideen habe, vielleicht noch eine Alternative zu dem einen, habe ich irgendwas verpasst. Nichtsdestoweniger stelle ich fest, dass wir junge Leute haben, die wollen. Und wenn man sie dann lässt, bin ich auch optimistisch, dass sie anfassen werden. Das neue Präsidium ist ja im Wesentlichen das alte. Es ist Wilke gegangen und es ist Werner gekommen. Werner war aber Stellvertreter und als bayerischer Landesvorchef ja auch mit der Szene bekannt. Sehe ich keine Probleme. Der Christian Haase, mein Nachfolger als Präsident, wird manchen Termin, den ich wahrgenommen habe, nicht wahrnehmen können, weil er aktiver Bundestagsabgeordneter ist. Wenn in Berlin der Haushaltsausschuss tagt, dann muss er da sein. Wir werden aber mit unserem Vizepräsidenten Christoph Evers, der zurzeit ja noch Bürgermeister im Sauerland ist oder im Siegerland ist, der wird im Herbst aufhören und der wird dann intensiver zur Verfügung stehen. Also ich sage mal, wir sind mit Sachverstand und mit politischer Kompetenz mindestens so stark ausgestattet, wie wir das vorher waren. Ich bin optimistisch, dass die das auf den Weg bringen.
Also Verantwortung auf mehr Schultern oder noch mehr Schultern verteilen. Du hast, glaube ich, sehr viel Zeit investiert. Und ihr habt auch keine Probleme, das Ehrenamt sozusagen dann entsprechend zu besetzen.
Nein, ins Präsidium wollen also auch Leute rein, um das mal so zu sagen. Also,
was ja eine tolle Entwicklung ist, das war nicht immer so.
Ja, das ist klar. Also das zeigt, dass wir eben doch auch ernst genommen werden, weil die Leute vielleicht vermuten, dass sie da eher was erfahren oder auf das eine oder andere auch Einfluss haben, was sie sonst nicht hätten. Wenn sie
im Idealfall macht die Arbeit auch Spaß im Ehrenamt.
Auch das muss man natürlich auch als Präsident so organisieren, dass die Leute gerne dahin
kommen. Ja, genau.
Und wenn ich noch an den Landesvorstand von Bayern denke, Georg Windisch, der freut sich heute noch über das, was er vor 10 Jahren mit mir und mit anderen machen konnte. Das muss man so ein bisschen auch mit Leben erfüllen. Und dann sage ich mal dazu, es ergibt sich natürlich auch Möglichkeiten, national, europaweit, weltweit unterwegs zu sein. Du lernst auch etwas kennen, was du dann auch an anderer Stelle durchaus gebrauchen kannst. Also ich sage das immer ganz einfach, von so einer Reise wirst du nicht dummer. Du kriegst Kontakte, die du vorher in dem Sinne gar nicht gesehen hast. Du weißt bei mancher Veranstaltung nicht unbedingt, was es dir Mehrwert bringt, wenn du da 3-4 Tage unterwegs bist. Aber wenn du dann mal 2-3 Jahre zurücksiehst, dann denkst du, mein Gott, da war doch das und das und da war doch die Entwicklung so und so. Also es gibt auch Dinge, die im Nachhinein gesehen Spaß machen und das spüren natürlich auch andere, wenn man darüber berichtet, auch ein bisschen Euphorie darüber berichtet, dann führt das dazu, dass auch andere sagen, an der Tafelrunde möchte ich auch teilnehmen.
Also wir müssen die Leute motivieren, diese forstholzpolitischen Ämter.
Ja.
Als ich in das Thema eingestiegen bin, war ich einer der Jüngsten in der Verbandsarbeit. Jetzt drehe ich mich einmal um und bin fast einer der Ältesten. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen.
Das Elend mit dem Jungsein ist also weg.
Die nächsten Generationen, wie wir das besetzen. Was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht zuhört in der Forst, in der Holzwirtschaft und sagt, ich möchte da auch so ein Amt begleiten. Was würdest du dem raten?
Also ganz wichtig ist, dass man sich regional engagiert. Also Kreisforstverband oder regionalen Zusammenschluss von Sägern oder so, dass man auch ganz konkret spürt, was an der Basis für eine Stimmung ist. Du kannst nicht gut überregional oder national, international was machen, wenn du gar nicht weißt, was die Leute so vor Ort beeinflusst. Ich sage das mal ganz einfach, wenn mir mal jemand widerspricht im Präsidium, dann ist das einfach Demokratie, das gehört so dazu. Ich höre aber ganz genau zu, wenn ich irgendwo eine Dreiviertelstunde eine Rede gehalten habe bei 300, 400, 500 Waldbesitzern. Und wenn ich da die Stimmung so mitnehmen kann, dass die mit mir zufrieden waren, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist die Latte, wo man dran gemessen wird, um das so zu sagen. Und dann macht das ganze Tun auch Spaß. Wenn ich sehe, dass ich eine Dreiviertelstunde geredet habe und so ein Eifelbauer hat die Hand nicht aus der Tasche genommen, dann haben die das erduldet. Und dann liege ich irgendwie falsch. Irgendwas habe ich da nicht richtig gemacht. Also ich muss die Leute auch mit dem Herzen abnehmen oder annehmen. Und die müssen auch sehen, dass ich es auch im Herzen trage. Dass ich von dem, was ich da erzähle, dass ich davon überzeugt bin.
Sind wir in den Verbänden da schon offen genug für die nächste Generation? Ich weiß, auf der Forstwirtschaft gibt es junge Zusammenschlüsse. Wir haben das bei uns auf der Holzseite auch. Die ganzen Junioren, die da in den Startlöchern stehen. Aber sind wir da offen genug, die jetzt schon in unsere ehrenamtliche Arbeit zu integrieren?
Also der DFR hat ja diese 29 Mitglieder, das sind ja alles Verbände, wenn man das so will. Und aus diesen verschiedenen Verbänden hat der Deutsche Forstverein die jungen Leute rausgezogen, wenn man so will, das junge Netzwerk. Es gab die Jahresveranstaltung des Deutschen Forstvereins in Fulda. Und mittwochs war dann die Mitgliederversammlung und ich saß so in der 5. Reihe, bin da ja nur ganz normales Mitglied, habe da keine besondere Funktion. Und auf der Bühne waren die Akteure des Deutschen Forstvereins und des Jungen Netzwerks. Das waren alles junge Förster, die von Ausnahmen abgesehen schon mal bei mir gewesen waren. Die schon mal ein paar Wochen, ein paar Monate oder auch einige Jahre beim DFWR gearbeitet hatten. Eine tolle Truppe. Und als ich so nach 2 Stunden, als die Mitgliederversammlung zu Ende war, war ich eigentlich mit mir und der Welt im Reinen. War ja vielleicht auch nicht alles sinnlos, was du gemacht hast. Hier hast du junge Leute, die etwa so ticken wie du. Da hast du einen Teil deiner Botschaft denen vermittelt und die sich auch wieder in Organisationen dann einbringen. Einige sind schon dann in Landesforstverwaltungen relativ oben und die werden auch weiter ihren Weg machen und werden auch irgendwann im Präsidium des DFWR aufschlagen. Ich habe ja schon Präsidiumsmitglieder, die mal bei mir Praktikant waren oder Geschäftsführer, die mal Praktikant waren und die heute Geschäftsführer sind und wo das Ende lange nicht erreicht ist. Also dann muss man eben auch versuchen, das vorzuleben. Das ist auch so wie im Sport oder so, mit gutem Beispiel vorangehen. Die Leute, grundsätzlich haben wir dafür auch, die Leute, die sich da engagieren. Bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir das auch demnächst positiv beobachten.
Du hattest, glaube ich, in der 2. Folge da was gesagt dazu, im Sinne von, wir müssen da eigentlich vor die Zeit kommen, wir müssen die Themen sozusagen antizipieren, die dann auf uns zukommen, um frühzeitig zu sein.
Das muss man denen aufzeigen, dass wir an der einen oder anderen Stelle natürlich abwehren müssen, wenn es eine Entwicklung gibt, aus welchen Gründen wir sie nicht gesehen haben oder die einfach eingetreten ist, abwehren. Dass es aber an vielen Stellen viel zielführender ist, wenn man mit einem Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter in einer Forstverwaltung, in europäischen Gremien vorher gesprochen hat und wenn der dann Papiere entwickelt, dass die unsere Gedanken da schon einfließen. Wenn wir unterstellen, dass alle, die da sitzen, die solche Denkfabriken sind, gegen uns arbeiten oder nur schlechte Leute sind, dann wäre es natürlich sinnlos. Aber das sehe ich nicht. Es sind dort viele, die durchaus für unsere Ideen ansprechbar sind. Wir müssen sie auch ansprechen und wir müssen da präsent sein und müssen nicht Briefe schreiben, E-Mails schreiben und sie vielleicht darin noch beleidigen.
Lass uns noch mal vielleicht noch weiter in die Zukunft schauen und überlegen, und da würde mich jetzt deine Sicht interessieren, sag mal, in 10 Jahren gibt es wieder so eine Veranstaltung wie FR, da werden die Präsidenten sozusagen noch mal Revue passieren lassen. Was sollte in 10 Jahren über deine Amtszeit gesagt werden, Georg? Was wäre dein Wunsch?
Also erstmal sage ich zu, dass ich in 10 Jahren dabei bin. Um das sozusagen gibt überhaupt keinen Grund, warum ich da nicht dabei sein darf. Ich muss mich auch nicht verstecken. Ich werde nicht so bei jeder Veranstaltung jetzt den Leuten, die aktuell jetzt die Verantwortung tragen, da zwischen die Beine rumlaufen.
Du wirkst auch so jung, du hast das ernsthaft vor dann in 10 Jahren.
Ich habe das ernsthaft vor. Ich sag mal, ich kann überhaupt nicht erkennen, dass da irgendwas anders ist. Ich werde privatwirtschaftlich sicherlich nur das ein oder andere mit Holz machen, um das mal vorsichtig so auch da mit gutem Beispiel vorangehen. Ich werde, wenn das gewünscht ist, auch irgendwo als Redner oder als Akteur in Erscheinung treten. Wenn das häufiger in Anspruch genommen wird, sagen die, mein Gott, der Alte da hat den Wagen doch auf ein höheres Level geschoben. Wir sind heute besser. Ich glaube, das kann man, ohne dass man sich jetzt selber dabei räuchert, so sagen. Wir kriegen jetzt, eine Entscheidung ist, glaube ich, gefallen, einen Abteilungsleiter im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, der von Hause aus Förster ist. Wir kriegen einen Fachmann an die Spitze. Ich habe unsere Jahrestagung in Kiel gesagt. Manchmal habe ich nachts Wahnvorstellungen, wenn ich höre, Forstchefkonferenz ohne Förster. Gab es Riesenbeifall. So habe ich gerade einen erwischt, den ich ja gar nicht erwischen wollte. Der Hartmann aus Nordrhein-Westfalen, Abteilungsleiter im Ministerium, ist Jurist. Aber ein guter Jurist, der in unserem Sinne denkt. Aber es gibt eben auch die anderen, die uns dann mit juristischen Dingen überziehen, wo ich sage, die brauchen wir nicht. Aber wir haben jetzt das positive Beispiel. Ich glaube, das erste Mal seit 30, 40 Jahren haben wir im Landwirtschaftsministerium, das Wort Forst fehlt zwar immer noch in dem Namen, aber lassen wir es weg, wenn wir an unserer Stelle Fachleute haben, die so denken wie wir. Was hilft es uns, wenn wir dort irgendetwas machen mit zukünftiger Holzverarbeitung oder so, aber haben gar keine Haushaltsmittel oder so? Dann ist das zwar schön, dass wir auch mal drüber gesprochen haben, aber ist das nicht so umsetzbar? Wenn wir da jetzt jemanden hinkriegen, toi, 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 ich wünsche dem sehr Fortun, dass er das nach vorne bringt. Ich werde jedenfalls da, wo ich die Gelegenheit noch habe, ihn immer ermutigen, das nach vorne zu bringen. Wenn der dann auch noch aufbaut, dass der Unterbau im Ministerium in seiner Abteilung mit jungen Leuten dann auch bestückt wird. Wir brauchen beispielsweise einen jungen Referatsleiter oder eine Referatsleiterin, die sich um Europa kümmert, die sich um die Weltthemen kümmert. Wir sind das Forst- und Holzland Nummer 1 der Welt. Und wir sind nicht auf dem Weltforstkongress vertreten. Deshalb müssen wir jetzt auch auf COP30, den Klimagipfel, nach Brasilien. Da soll vor allen Dingen über Wald und Holz gesprochen werden. Da muss Deutschland doch präsent sein. Da müssen wir doch, wie das so schön heißt, ein Side-Event machen. Und da dürfen wir nicht German Watch oder wie diese ganzen Institutionen heißen, die da von Staatsknete laufen, die dürfen wir doch nicht da als die deutschen Vertreter auftreten lassen. Dann wundern wir uns, dass plötzlich bei der FAO oder wo auch immer Dinge zum Tragen kommen, wo wir uns schütteln und fragen uns, wo kommt das eigentlich her? Das liegt daran, weil wir nicht genug präsent waren. Also junge Leute im Ministerium, die auf den Weg sich machen. Und ein ganz großes, ganz wichtiges Thema ist es, ich habe sehr mich eingesetzt für die Forstwissenschaften und ich sage auch mal, die Holzwissenschaften rechne ich damit ein. Und es gibt natürlich Bereiche, wo es in Deutschland verpönt ist, überhaupt zu forschen. Und ich bin zweimal in Neuseeland gewesen. Wenn ich sehe, dass in Neuseeland, in dem, wir würden sagen, Thünen-Institut, 50 deutsche Förster sind, müssen wir mal drüber nachdenken, warum das so ist. Ich habe auch gar kein Problem, dass die da sind, aber dieselben Leute brauchen wir eigentlich bei uns auch. Da müssen wir die haben, müssen wir ein bisschen helfen, dass die nach vorne kommen. Wenn man alleine die Gebäude vom Thünen-Institut sieht, wir reden immer über Klimaschutz und Energiesparen und sowas. Und dann ist das Forschungsinstitut, das wir dafür haben, ja, 50er-Jahre-Bau, um das mal so zu sagen, dann ist das schon peinlich. Also daran sieht man, die Dinge, die zu tun sind, liegen auf dem Tisch. Aber die Entscheidung jetzt, einen Förster zum Abteilungsleiter zu machen, der unsere Sprache spricht, ich kenne ihn auch persönlich, mit dem wir auch umgehen können, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber das ist ein wichtiger Schritt. Es sind jeden Tag Schritte zu machen.
Du bist ein Mann der klaren und offenen Worte, das weiß ich. Aber vielleicht zum Abschluss die Frage, was der Wald nie sagen durfte, aber sagen sollte. Du kannst ja jetzt tatsächlich frei sprechen. Hast du da was auf dem Herzen, was du da offen sagen möchtest in Richtung der Branche?
Wir müssen uns fragen als erstes, was wir selber tun können und selber besser organisieren. Wenn ich in Gutachten vom Thünen-Institut oder von der Waldinventur lese, dass vom Kleinprivatwald 60-70% in den letzten 10 Jahren ihren Wald nur rudimentär selber in Augenschein genommen haben, dann ist das ein Zeichen, wo angepackt werden muss. Man muss sich das mal vorstellen. Der Staat gibt Geld, damit wir nicht im Wald gehen. Warum gibt der Staat uns dafür Geld? Nach den Gutachten Bundeswaldinventur gehen vom kleinen Privatwald 60-70% gar nicht im Wald. Warum gibt es da noch Geld für? Nein, aber diese ganzen Überlegungen sind ja falsch. Wir müssen gerade den kleinen Privatwald mobilisieren, dass er in den Wald geht und dass er das macht, was nach heutigen forstwissenschaftlichen Erkenntnissen richtig ist. Das ist eine ganz große. Und das verändert keiner in Brüssel und keiner in Berlin oder in den Bundesländern. Sind wir selber gefordert. Also, wenn wir uns da selber engagieren und dann noch als Holzabnehmer, sprich als Bauherr zur Verfügung stehen, dann brauchen wir die anderen eigentlich gar nicht. Wir können eigentlich eine eigene Konjunktur entwickeln. Wir haben da viel mehr Möglichkeiten, als wir bisher zur Kenntnis genommen haben.
Lieber Georg, bis hierhin ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr kurzweiliger Termin. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier uns verabschieden müssen, sondern wir sagen nur Tschüss bis zum nächsten Mal, weil wir werden noch viele gemeinsame Themen haben. Aber ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
So sehe ich das auch und ich darf gerade sagen, Zusammenarbeit mit dir hat immer Spaß gemacht.
Herzlichen Dank. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folgen gefallen haben, abonniert Timber Talk überall, wo es Podcasts gibt oder auf www.zukunft-holz.de. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, Die Zukunft wächst heute schon im Wald.